Hallo, Johannes Bertou hier. Kinder können bezaubernd sein oder fies oder natürlich auch alles dazwischen. Unsere Autorin Franziska Eder war nicht immer bezaubernd, wenn es um ihren Vater ging, um ihren Patchwork-Vater. Im Radiofeature geht es heute darum, was passiert, wenn Paare sich trennen, die Kinder bei der Mutter bleiben und Väter neu in die Familie kommen. Das ist für alle ein Neustart und oft nicht einfach, aber was genau passiert, ist sehr unterschiedlich. Das wird jetzt gleich deutlich, wenn zwei Väter und eine Tochter davon erzählen. Wir haben das Feature im Jahr 2013 das erste Mal veröffentlicht.
Ja, ich muss aber nochmal die Gitarre stimmen.
Ein bisschen Papa.
Vom Drama der Lebensabschnittsväter.
Gut.
Feature von Franziska Storz und Kathi Grünhoff.
Ich bin der Sebastian. Ich wohne in der Jachenau im Sonnental. Das ist ja direkt anschließend hier am Walchensee. Und wir sind halt natürlich sehr oft mit den Kindern hier, weil ein Vierjähriger und ein Zweijähriger brauchen natürlich immer Action. Sieht man jetzt genau gegenüber von uns einen Strandabschnitt. Und da sind wir eigentlich immer dann zum Baden.
Michel war ein Lausejunge aus einem Dorf in Schweden. Nichts als dumme Streiche hatte er im Sinn.
Ich bin der Florian und wir treffen uns jetzt hier im Schwimmbad, weil ich mit meinem Stiefsohn, dem Oskar, oft im Schwimmbad war. Da steht er total drauf und es war irgendwie immer so ein Happening, wo wir uns irgendwie gut verstanden haben, wo wir gut zusammengekommen sind, wo wir gut gemeinsam was machen konnten.
Noah war ein Lausejunge aus Nordrhein-Westfalen. Nichts als dumme Streiche hatte er im Sinn. Ich bin der Stefan, ich bin der Patchwork-Papa von Noah, der nächste Woche 12 Jahre alt wird. Wir waren insgesamt 3,5 Jahre lang zusammen, eine Familie, von Alter 2 bis 5. Das Schwierige war, dass es eine Fernbeziehung war, deswegen haben wir uns so in 3 Wochen ungefähr eine Woche gesehen. Ich bin da immer nach NRW raufgependelt. Die Zeit war unglaublich intensiv. Es war am Anfang natürlich erstmal schwierig, eine Frau kennenzulernen, die ein kleines Kind hat. Da musst du dich ja erstmal total einklinken. Das ist ja ein ganz anderes Leben. Ich war damals 29 und dann war erstmal rum mit Party machen, weggehen abends und so weiter. Das ist schon eine große Umstellung gewesen. Aber der Noah ist eigentlich von der ersten Sekunde an so krass auf mich zugekommen. Die Tür ging auf, er kam rausgerannt in seinen Windelpopo und hat gesagt, hi. Und direkt am ersten Abend ist er auf dem Sofa in meinen Armen eingeschlafen.
Lass da mal der Taube hinterher, ich film dich mal. Hab dich. Was macht dein Herz? Bom, 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 bom. Holst du mal einen Fußball und kick mal. Attacke! Tor!
Und es ging einfach wenige Tage, da hat er mir einfach sein Herz geschenkt und das kannst du eigentlich gar nicht ablehnen als Mann oder als Vater, ne? Wenn ein Kind dir sein Herz schenkt, das ist wirklich was ganz Krasses, also ob du das willst oder nicht und wenn du es ablehnst, dann bist du halt ein Bastard, ne? Wir waren 3,5 Jahre extrem eng zusammen und hatten eine extrem enge Vater-Sohn-Beziehung mit sehr viel, auch mit sehr viel Kuscheln und wir hatten dieses Buch. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Das ist so ein ganz bekanntes Kinderbuch, wo der Mama Hase und Kind Hase sich jeden Abend irgendwie sagen, wie sehr sie sich lieb haben. Und wir hatten dann auch so das Ritual, jeden Abend, wenn ich ihn ins Bett gebracht habe, da haben wir uns dann gegenseitig ganz feste gedrückt. Und weißt du, wie feste ich dich lieb habe? Und wenn er mich so mit seinen kleinen Kinderärmchen gedrückt hat und gequetscht hat und ich habe dann so, oh Gott, Hilfe. Und er so, weißt du, wie ich dich lieb habe?
Sing Dudeldei, der Michel war bekannt. Sing Dudeldei, bekannt im ganzen Land. Sing Dudeldei, sing Dudeldei, sing Dudeldei.
Um es kurz zu machen, ich hatte 4 Väter. Sie haben mir den Seelenbrei nicht versalzen. Einer zeugte mich, der Überlieferung nach in einer tunesischen Lehmhütte. Stiefvater 1 wechselte mir die Windeln, Ersatzpapa 2 musste meine Schulzeit ertragen und väterlicher Freund Nummer 3 darf nun Großvater meiner Tochter sein. Es roch wohl nach wildem Mohn in diesem Frühling 1979. Jedenfalls verbrachte meine Mutter einige Zeit in der nordafrikanischen Hütte bei meinem leiblichen Vater, der als Entwicklungshelfer arbeitete, einen Hang zu Sprengstoff und Kragenechsen hatte und der sich dann überlegte, dass Kinderhaben mit seinem Trapperleben nicht so prima zusammenpasst. Daraufhin trat Stiefvater 1 auf den Plan. Ich erinnere mich noch genau an den Schmierzettel in meinem grauen, ledrigen Kinderpass, auf dem meine Mutter in nahezu unleserlicher Schrift bestätigte, dass er mich, damals gerade 4 geworden, mit hinübernehmen durfte nach Italien. Dahin fuhren wir, immer im Herbst, und kurften in seinem roten Opel Kadett über den San Bernardino. Währenddessen war meine Mutter schon innerlich damit beschäftigt, in der nächsten Kleinfamilienkonstellation einzuparken.
Man investiert, man verliebt sich halt in eine Frau, die hat halt nun mal Kinder, dummerweise vielleicht, oder es kann ja auch schön sein, ja, aber die Kinder muss man halt sozusagen mitnehmen in dem Paket und dann sagt man am Anfang natürlich, okay, ich finde die Frau so toll, das Kind nehme ich natürlich mit, aber es bedeutet doch eine ganze Menge.
Nein, das musst du stehen lassen. Lass das mal stehen.
Nein, lass das mal stehen.
Hey, hey, das ist meins. Das ist meins.
Darf ich mal da den anhören?
Was willst du denn anhören?
Darf ich da anhören?
Nein, nicht drücken. Das ist meins.
Hallo, das ist meins.
Mr. Bastian, darf ich da anhören?
Sie haben mich auch gefragt, ob sie den gleich mitbringen kann. Ich sagte, ja, da habe ich den eben kennengelernt. Ich habe dann noch ein paar Erdbeeren mitgebracht. Ich habe dann auch mal live erlebt, wie ein 8 Monate altes Kind an Erdbeeren verschlingt. War sehr amüsant. Nee, wir haben uns dann gut unterhalten und wir mussten es dann je abbrechen, das Gespräch, nach, glaube ich, 4 Stunden oder so, weil sie noch für den Kindergeburtstag was einkaufen musste. Das war natürlich dann erstmal gleich so das erste so, oh, okay, Kindergeburtstag, ja, was muss ich machen? Und dann haben wir es eben so abgemacht, dass habe ich jetzt ihr gesagt, okay, dann fahren wir halt zu dir. Ich habe eh Urlaub. Dann mache ich bei dir in der Küche die Joghurtbombe für den Kindergeburtstag und du holst deinen Sohn ab. Und dann meint sie so, ja, bist du dir sicher? Würdest du das machen? So, ja, ich habe jetzt nichts vor. Also ich habe auch keine Verpflichtungen hingegen. Und so, warum nicht? Wenn du mir vertraust, und dann musst du mir halt nur zeigen, wo der Zucker und wo die Milch ist und der Quark. Ja, und dann hat sie mich halt in die Küche geschmissen, weiß ich. Hat mir alles gezeigt und dann habe ich angefangen, die Joghurtbombe zu machen. Mir wurde im Nachhinein erzählt, dass die Joghurtbombe ein voller Erfolg auf diesem Kindergeburtstag war.
Auto? Nein! Nee. Und ich ziehe dann in Nonnas Wohnung.
Du ziehst in die Wohnung von der Nonna?
Ja, weil ich mit der Lisa heiraten will.
Ach so, du wirst mit der Lisa heiraten? Na, das ist ja schön. Und habt ihr schon einen Termin?
Ja.
Echt? Wann denn? Dann halte ich mir dann gleich frei.
In 5 Wochen.
In 5 Wochen.
Und okay. Was dann sehr interessant war, dass sie halt dann mit dem Allison Sohn kam und auf dem Arm gehabt hat und gesagt, da guck mal, das ist der Sebastian. Und ich so, hallo. Und dann er natürlich erstmal kurz geguckt hat und dann weggedreht hat. Also ne Schutz, würde man sagen, ja, das ist ein Eigenschutz irgendwie betrieben hat. Zu sagen, oh, ein fremder Mensch. Bei uns in der Küche. Ich weiß nicht, was das ja so ein Dreijähriger denkt, keine Ahnung. Also, aber auf jeden Fall hat er erstmal abgeblockt. Hat mich jetzt aber auch nicht jetzt gestört, weil warum sollte ich mich jetzt da großartig reinhängen? Ja, und dann so war das erste Kennenlernen auch von den Kindern her. Und es hat sich jetzt mal als groben Ablauf von der weiteren Entwicklung gezeigt, dass es mindestens jetzt mal fast ein Jahr gedauert hat, ja, warm zu werden, sage ich mal.
Irgendwann klingelte der neue Freund meiner Mutter an der Wohnungstür. Blond, 33 Jahre alt, bisschen Bart, Lederjacke und die Blumen in der Hand waren ungefähr so knickfüßig wie er. Seinen Satz, hallo, ich bin der Markus, durfte er gerade noch so aufsagen, dann schlug ich ihm die Tür vor der Nase zu. Mit 6 Jahren, einer Zahnlücke und dem Satz, wir sind ein Frauenhaushalt. Das Drama der Lebensabschnittsväter beginnt in der Regel schon an der Wohnungstür. Er blieb 12 Jahre, trotzdem, trotz mir.
Von 2 bis 5, da passiert natürlich echt wahnsinnig viel.
Mal sehen, läuft die Aufnahme? Ja, ich glaube, die läuft die Aufnahme.
Also, das ist unsere Murmelbahn. Da hinten sitzt der Murmelchef, der die Murmeln drauf macht. Haben wir eine tolle Murmelbahn gebaut? Eine super incredible Machine? Du legst die Murmel drauf. Auf die Klinik, nicht da.
Hier auf dem einen Bild sieht man zum Beispiel, wie wir zusammen kochen. Ich habe immer dort gekocht. Also ich war immer für die Küche zuständig und er stand dann immer daneben auf seinem kleinen Hocker. Und wenn wir die Pizza gemacht haben, dann hat er so vorsichtig mit einem stumpfen Messer die Tomaten ein bisschen zermatscht und die dann auch draufgelegt und so. Und wollte immer dabei sein, wenn ich was mache. Hier auf dem Foto, da sieht man, wie wir das Auto zusammen repariert haben. Da dreht er gerade eine Zündkerze aus dem Motor raus, weil ich Zündkerzen gewechselt habe. Ich habe sie ein bisschen locker gemacht, aber er hat sie rausgedreht und die neue Zündkerze wieder reingedreht. Das mit 4 Jahren. Ja.
Ich weiß auch nicht, wie es jetzt ist mit einem eigenen Sohn, aber es war immer irgendwie auch schwierig. Es war schön und ich mag ihn auch gerne. Ich habe ihn eigentlich auch lieb. Richtig, da ist auch was Körperliches. Ich nehme ihn gern in den Arm. Am Anfang habe ich auch gedacht, ob er jetzt vielleicht eifersüchtig ist auf mich, dass ich jetzt, vorher war Annabelle ja nur für ihn alleine da und plötzlich ist dann ein Rivale, klar, auch im Bett nachts und so weiter. Das war echt ein Problem, weil ich am Anfang das nicht eingesehen habe, dass er mit 5 immer noch im Bett schläft und Annabelle das auch nicht wollte, die wollte dann mit mir allein im Bett sein und der hat halt wahnsinniges Theater gemacht. Wahnsinniges Theater. Jede Nacht ging das halt hin und her. Irgendwann haben wir aufgegeben. Ich bin meistens dann ausgezogen, weil irgendwie war mir das dann natürlich auch, gerade wenn man dann die noch nicht so gut kennt, so ein fremdes Kind im Bett zu haben, das ist dann nochmal was anderes. Das wollte ich einfach nicht. Wenn wir zu dritt waren, hatte ich keinen Zugriff auf Oskar so, ja, keine richtige Kommunikation, auch von ihm aus nicht. Er war immer eher so auf Annabelle fokussiert und ich war auch immer so auch ein bisschen gehemmt, weil ich wusste, ich konnte mich nicht auf sie verlassen, wenn ich jetzt irgendwas sage, wir machen das jetzt so oder es stört mich, dann konnte ich mich nicht darauf verlassen, dass sie mir am Ende nicht irgendwie in den Rücken fällt, zum Beispiel im Geschäft, wenn er jetzt irgendwas haben wollte, etwas teureres, eine DVD oder sowas zum Beispiel, und er hat mich gefragt, dann war ich schon irgendwie so ein bisschen gehemmt, weil ich wusste, ich sage jetzt nein, wenn ich jetzt nein sage, und dann Annabelle dann sagt, ach komm jetzt, der hat sie sich doch verdient, oder auf einen Streit will ich mich, oder auf eine richtige, heftige Diskussion will ich mich jetzt wegen den 4,99 € oder was jetzt auch nicht einlassen. Ich weiß es nicht, ob das schlecht ist, wenn man jetzt permanent nachgeben muss, ob dann das Kind vor einem irgendwie den Respekt verliert. Ein bisschen vielleicht schon. Ich habe mich da auf alle Fälle dann dabei sehr unwohl gefühlt. Das ist halt wichtig.
Bis zu dem Vorfall mit der Nudel waren wir bereits 7 Jahre ein Vater-Tochter-ähnliches Gespann. Er hatte mir in Frankreich das Schwimmen beigebracht, mir Tonke Dracts, einen Brief für den König, vorgelesen, bei meiner Mutter das Pflegepferd durchgeboxt. Er trainierte meine Volleyballmannschaft und suchte mit mir 2 Katzen im Tierheim aus. Wieso ich in der ganzen Zeit hauptsächlich damit beschäftigt war, meinem leiblichen Vater hinterherzutrauern, der als riesengroße, seelenlose Projektionsfläche über uns hing, ist mir bis heute ein Rätsel. Vielleicht, weil in Baden-Württemberg alle Väter am Samstag mittags um 12 ihre Autos wuschen und ich von so viel unnützer Ordnung heimlich tief beeindruckt war. An diesem Tag aßen wir mit seinen Kollegen zu Mittag und ein Mann, von dem mir nur noch seine groben Gesichtsporen in Erinnerung sind,
sagte immer wieder, sag doch zu dem mal Papa, sag doch zu dem mal Papa. Markus, mein Stiefvater, den ich auch Markus nannte, raunte mir zu, wirf dem doch mal eine Nudel an den Kopf. Ich zog ein Spätzle durch die schwäbische Bratensoße, zielte erstaunlich genau und warf. Die Nudel klebte dem Grobporigen genau zwischen den Augen. Wir hatten ihn besiegt. Gemeinsam.
Ich fühle mich, glaube ich, eher als Freund. Also ich fühle mich dann nicht als Vater, sondern ich würde erst sagen, ich würde auch jetzt nie die Kinder dann irgendwo zwingen zu sagen, hey, nenn mich Papa.
Hey, hey! Nein, nicht so fest. So, hey, Kasper, hey, das macht man nicht. Das war grob. Schau mal her. Entschuldigst du dich bitte?
Entschuldigung, mein Bruder.
Das ist aus meiner Vergangenheit schon so gewesen, dass ich zum Beispiel meinen Stiefvater nie Papa genannt habe. Und ich würde es auch nie wollen, sondern die soll mich dann als Freund akzeptieren. Es ist auch so, dass wieder der Jüngere zu sprechen angefangen hat, der sagt zu mir auch nicht Papa, der sagt zu mir Basti. Und wenn der Stiefvater kommt,
der echte.
Schon wieder ein freudscher Versprecher. Ja. Selbst geoutet. Ja, vielleicht wächst man mit rein, ohne dass man es merkt. Ja. Aber wenn der Papa kommt und die mitnimmt, also weil die haben die Vereinbarung alle 2 Wochen, dass er vorbeikommt und die fürs Wochenende mitnimmt. Es ist schwierig gewesen am Anfang. Keine Ahnung, der Große hat sich geschnitten, er rennt erstmal zu Mama, weil ich habe keinen Stellenwert. Also das habe ich schon gemerkt, es ist schwierig, dass man da natürlich dann irgendwo sagen, auf ein Vertrauen aufbaut, dass da ein Stellenwert entsteht. Ja, aber ich glaube, das muss man sich erarbeiten.
Erziehung, naja, schwierig. Weißt du, ich will jetzt nicht unbedingt der große Erzieher von dem Oscar sein. Aber irgendwo wollte ich natürlich doch auch gewisse Rechte haben in dem Umgang. Also meiner Meinung nach ist der leibliche Vater für die Kinder, bis sie erwachsen sind letztendlich, ist einfach der Vater, der Hauptvater. Wir waren ja auch bei Therapeuten, bei Kinder- und Jugendtherapeuten. Also da war Oscar war dort, ich war dann mal alleine dort, auch um mich mit dem zu unterhalten. Und da ist eigentlich immer so die einhellige Meinung, dass man keine Erziehungsrechte hat eigentlich. Man kann sagen, Dinge, die einen selber betreffen, wenn einen die stören, kann man sagen, das möchte ich jetzt nicht, dass du das machst. Zum Beispiel, wenn man jetzt beim Abendessen nicht will, dass er permanent aufsteht oder was weiß ich, oder rülpst oder furzt oder also solche Sachen, da kann man sagen, du, das möchte ich nicht, das stört mich. Aber man kann jetzt nicht sagen, du, ich möchte, dass du in Mathe dich mehr anstrengst, weil ich möchte gerne, dass du gut in Mathe wirst mal oder sowas.
Markus, falls du mich jetzt hörst, zu unserem Lebensabschnittsvater-Drama hat beigetragen, dass ich 6 Jahre lang, so von 12 bis 18, eine echte Zumutung war. Du hast dich doch immer gewundert, warum der Schlafsack im Keller nie in seiner Hülle war, sondern immer ausgebreitet auf dem Fußboden lag. Ich habe das jahrelang damit begründet, dass die dicke Oberpfadfinderin mir gesagt hätte, die armen Gänsedaunen bräuchten Luft. In Wahrheit bin ich regelmäßig morgens um 7 aus dem Haus gegangen, habe dich im Glauben gelassen, auf dem Weg zum Schulbus zu sein, bin dann mit dem Kellerschlüssel unten ins Haus und habe weitergeschlafen. Ein halbes Jahr später saßt du bei Herrn Landwehr in der Elternsprechstunde und hast wie ein Löwe darum gekämpft, dass sie mich nicht von der Schule schmeißen. Löwen beißen übrigens die fremden Jungen tot, wenn sie ein neues Rudel übernehmen. Es ist definitiv ein Fortschritt der Evolution, dass Menschen zur Aufzucht von fremden Jungen fähig sind. Ein Happy End gab's für uns trotzdem nicht.
Ich für mich kann sagen, dass die Komponente leiblicher Vater bzw. Patchwork-Vater für mich keinerlei Unterschied ist. Ich bin mir hundertprozentig sicher, eine noch intensivere Bindung zu meinem leiblichen Kind kann nicht sein. Ich glaube, mehr geht da fast nicht. Und sollte ich jemals leibliche Kinder haben, was ich mir sehr wünsche, dann werde ich denen auch sagen, dass sie eine Art Stiefbruder haben. Und für mich ist klar, der Noah könnte, wenn er das wollte, jederzeit hier einziehen. Wenn er sagt, ich will weg von meiner Mama, ich will zu meinem Papa, dann kann der jederzeit hierher kommen. Und sollte ich eines Tages leibliche Kinder haben und eine andere Frau, dann müssten die das akzeptieren, dass da ein Kind ist. Obwohl es nicht mein leibliches ist, aber für mich ist es nach wie vor kein Unterschied, emotional betrachtet. Sing Dudelei, sing Dudelei, der Michel war bekannt. Sing Dudelei, sing Dudelei, bekannt im ganzen Land. Noah und ich haben dann zusammen auch Musik gemacht. Also ich mache sehr viel Musik und er hat aus seiner Familie, ist da niemand, der mit ihm Musik gemacht hat, außer dem Onkel so ein bisschen. Und ich dachte, es ist schon geil, mit Kindern zu singen, ist, glaube ich, schon was sehr, sehr Schönes, wo man ihnen das auch so in diese ganz neue Welt irgendwie beibringt. Und dann hatte ich mal im Kindertheater Michel von Lönneberger gespielt und da haben wir diesen Song Michel war ein Lausejunge dann zusammen gesungen. Michel war ein Lausejunge aus einem Dorf in Schweden, nichts als dumme Streiche hatte er im Sinn. Und dann haben wir das halt umgedichtet auf Noah. Noah war ein Lausejunge aus Nordrhein-Westfalen, nichts als dumme Streiche hatte er im Sinn. Das fand er dann natürlich wahnsinnig lustig und hat dann immer gequietscht vor Lachen, wenn wir das Lied von Michel von Lönneberger auf Noah umgetextet hatten.
Also der Vater von Oskar, der ist überhaupt nicht greifbar und für Oskar auch überhaupt nicht präsent. Nichtsdestotrotz hat Oskar immer betont, dass das sein Vater ist. Also wenn jetzt zum Beispiel auf der Straße irgendjemand uns beiden begegnet ist und dann mich als seinen Vater angesprochen hat, dann war ihm das schon immer wichtig. Das ist nicht mein Vater, das ist mein Stiefvater. Ja, das hat er schon immer dann betont.
Ich erinnere mich an einen Wintertag, wohl im Jahr 1989. Ich war 10 und sollte Ski bekommen. Der drahtige schwäbische Sportwarenverkäufer sagte, wie toll es sei, dass mein Vater mir eine so teure Ausrüstung kaufen würde, noch vor dem ersten Schnee. Ich antwortete, der ist nicht mein richtiger Vater. Die 200 Mark, die er aus dem Bankautomaten geholt hatte, waren wahrscheinlich noch warm. Und ich kläre zum Dank einen wildfremden Sportwarenverkäufer über unsere Familienverhältnisse auf. Das bereue ich bis heute. Es war sogar mal eine Frau vom Jugendamt da, weil mein Stiefvater mich gerne adoptiert hätte, trotz Ratte auf der Schulter. Ich lehnte es ab. Mein leiblicher Vater hätte alle Rechte an mir abtreten müssen. Ich hatte wohl Angst, dass er zustimmt. Inzwischen hat Markus 3 eigene Kinder, 3 leibliche. Und wir haben kaum Kontakt.
Noahs Kontakt zu seinem leiblichen Vater war im Prinzip schon immer eine Katastrophe. Als ich die beiden kennengelernt hatte, waren sie mitten im Scheidungs-Sorgerechtsprozess, Gericht, Jugendamt, der ganze Scheiß. Er musste damals noch seinen Vater ab und zu sehen, aber es hat sich so nach und nach herausgestellt, dass der Vater das eigentlich auch gar nicht will. Das war also ein ziemlicher Rosenkrieg, den die da geführt hatten, bis ich dann irgendwann mal meiner Ex gesagt habe, jetzt red doch mal mit dem Vater. Dann hat sie das tatsächlich mal ohne Anwalt mit ihm geredet und dann kam raus, dass der leibliche Vater gesagt hat, wenn der Noah mich sehen möchte, dann kann er das, aber wenn er das nicht möchte, dann muss er das nicht. Und dann waren die einmal noch zusammen Pommes essen bei McDonald's, haben irgendwie festgestellt, dass sie irgendwie nichts miteinander anfangen können. Und seitdem haben sie sich nie wieder gesehen. Natürlich gab es mich, aber für Noah war ich wirklich sein Vater. Also er hat zwar Stefan zu mir gesagt, aber wenn seine Kumpels zu Besuch waren, hat er mich als seinen Papa bezeichnet. Ne? Vor seinen Kumpels, willst du mal meinen Papa sehen? Ja, genau. Also das war auch nie die Frage, dass der leibliche Vater da, dass wir da in irgendeiner Konkurrenz stehen oder so, sondern das war vollkommen klar, ich war für ihn die männliche Bezugsperson.
Zikadenpopulationen kriechen, glaube ich, nur alle 17 Jahre aus der Erde. Bei mir grub sich die Frage nach der Leiblichkeit im 7-Jahres-Turnus an die Oberfläche. Von 7 bis 14 dachte ich, die biologische Abstammung von meinem Vater sei identitätsstiftend. Dann wurde ich 15. Mein Vater saß immer noch in Afrika und ich begann mich mit dem Gedanken abzufinden, dass mein Stiefvater doch mein echter, mein richtiger Vater sein könnte. Mit 21 Jahren hatte ich mich endgültig damit angefreundet und meine Mutter die Scheidung eingereicht. Er zog weg, ich ihm kurzfristig aus Solidarität hinterher. Aber dann kam, was kommen musste. Eine neue Frau. Neue Kinder. Eigene Kinder. Drei kleine, blonde, entzückende Beweise dafür, dass Leiblichkeit sehr wohl eine Rolle spielt, wenn man sie erlebt, ihr die ersten Zähne putzt und sie zum ersten Mal Papa sagt. Die Trennung vom Sozialvater wird durch den Wegfall der gemeinsamen DNA-Wurzel aber insgesamt nicht amüsanter.
Ja, ich glaube, sie läuft die Aufnahme.
Also, das ist der Nikolaus, der Ulrich, der Nils. Und der Bauch und der Regenbogen und die Sonne. Was ist auf den Beinen drauf?
Kreuze.
Kreuze drauf. Ein Regenbogen.
Ein Ringerkette.
Eine Ringerkette, entschuldigung, doof.
Die Trennung war unglaublich schlimm für Noah. Die Trennung war unglaublich schlimm auch für mich. Es war sehr schmerzhaft, sehr laut und heftig und viel Streit. Was Noah alles mitbekommen hat, was mir unglaublich leid tut für ihn, weil wir wirklich bitter gestritten hatten. Ich kann es auch verstehen, dass eine Frau mit Kind nicht zu einem Freiberufler nach München zieht, der nicht so viel Kohle hat, wenn sie zu Hause halt irgendwie die Firma vom Papa hat und dort gepampert wird. Sie hat dann letztendlich sich von mir getrennt und ich bin dann erstmal dort ausgezogen und habe erstmal den Kontakt für ein paar Wochen komplett eingefroren, weil für mich das ganz, ganz schlimm war. Ich muss jetzt mal überlegen, wie ich das jetzt zusammenfasse, weil es war natürlich so kompliziert alles, dass du es im Radio gar nicht erzählen kannst. Der Kontakt zu Noah war gleich am Anfang erstmal eingefroren für eine längere Zeit, bis ich nach ein paar Wochen dann erstmal geblickt habe, was mir da eigentlich gerade abhanden gekommen ist, was ich da gerade verloren habe und wie schlimm das eigentlich ist, dass wir hier Vater und Sohn jetzt getrennt wurden. Dann begann so diese Phase, wo ich erstmal gemerkt habe, was es bedeutet, von Noah getrennt zu sein. Für Noah war das ganz, ganz schlimm, habe ich später erfahren. Denn er kam eines Tages vom Kindergarten nach Hause und ich war weg.
Also fehlende Wertschätzung war es bei mir definitiv. Ja. Und dann eben auch von der Mutter. Dann die fehlende Unterstützung, ja. Bei uns war es halt jetzt so, dass die Mutter genauso alt war wie ich, aber halt mit über 40 noch nie richtig eigentlich gearbeitet hat, einen Beruf gelernt hat, mit dem sie von Haus aus schwierig hat und wenig Geld verdienen kann. Und ich bin halt einer, der super funktioniert und eine Menge Geld schon irgendwie jetzt verdient hat. Und sie haben sich halt dann manchmal auch so zusammengeschlossen, es waren ja drei, die alle irgendwie so ein bisschen auch aus dem gleichen Holz natürlich eher sind. Ich war manchmal so ein bisschen so ein fast ein Fremdkörper.
Ich hätte mir sehr gewünscht, dass ich zumindest nach der Trennung so eine Art Dankbarkeit und ein bisschen Respekt bekomme, dass ich mit dem Respekt behandelt werde, der ein Patchwork-Papa verdient, der 3,5 Jahre ein fremdes Kind großgezogen hat. Das war auch eine harte Zeit teilweise. Es war wunderschön, aber teilweise war es auch hart.
Sagen wir uns zusammen Hallo.
Hallo.
Nein, wir sagen 1, 2, 3 immer gleichzeitig Hallo, ja? 1, 2, 3. Hallo! Sag mal, ob du dich noch alles angemalt hast. Was ist das auf deinem Arm da? Super sexy. Schauen wir mal, ob die Mama auch so super sexy ist.
Dieses sich komplett einlassen auf eine Familie, auf ein Leben mit Kind, keine Partys mehr machen, nicht mehr abends weggehen oder halt, ja, wie oft gehst du abends weg, einmal im Jahr, ne, mit Babysitter. Und Windeln wechseln gleich. Die ersten Nächte habe ich angefangen, hier Windeln zu wechseln und trösten, wenn geweint wurde oder ins Krankenhaus fahren, wenn er krank war. Und diese ganzen Sachen, Nächte nicht schlafen, weil er gehustet hat. Also eine Belohnung dafür oder eine Dankbarkeit dafür ist zu 0% da.
Der erste Sozialvater des christlichen Abendlandes war übrigens der arme Josef, denn der hätte schon dringend auf die Couch gehört. Josef steht im Stall mit seiner Frau und einem Neugeborenen. Die anderen Figuren scheinen alle wichtiger zu sein. Die Hirten wussten schnell, was los ist und verharren in ständiger Anbetung. Die drei Könige aus dem Morgenland haben eine riskante Reise auf sich genommen. Das Kind ist eh der King. Die Frau ist die Mutter Gottes. Ochs und Esel werden schon zwecks der Wärme nah in die Krippe geschoben. Und dann steht da noch der Mann, der Vater sein soll, ohne das Kind gezeugt zu haben. Da kümmert man sich jahrelang um so einen Balg und bleibt unsichtbar. Vielleicht wurde Josef inzwischen therapiert von tausenden krippenaufbauenden Händen im Advent, die die Krippenfiguren aus Olivenholz aus dem Keller holen, entstauben und dann vorsichtig in den Holzstall setzen. Wie bei einer Familienaufstellung.
Kindsvater, leiblicher Vater, biologischer Vater, juristischer, genetischer, rechtlicher, sozialer Vater, echter Papa, richtiger Papa, neuer Papa, zweiter Papa, Patchwork-Papa, Stiefvater, Pflegevater, Teilzeitvater, Freizeitvater, Kuschelpapa, Versorger, Adoptivvater, Scheinvater, umgangsunwilliger Vater, erziehungsberechtigter, Ersatzpapa, Erzeuger, Ex.
Ich habe in dieser ganzen Zeit, die so schlimm war, wo ich 4 Jahre lang null Kontakt hatte oder fast 5 Jahre, natürlich da gelitten wie ein Hund. Ich war 3 Jahre lang in Therapie sogar deswegen und habe auch viel mit meinem Umfeld darüber gesprochen. Und so das Umfeld kann mit so einer Geschichte gar nicht umgehen, weil die das gar nicht kennen, weil so Patchwork-Familien sind halt doch noch zu selten. Und dass dann ein Patchwork-Papa sich emotional so stark als Vater fühlt und so darunter leidet, dass er wirklich auf dem Zahnfleisch dahergeht und bald nicht mehr kann. Da konnte mein gesamtes Umfeld, also weder Familie noch die besten Freunde, konnte damit umgehen. Und dann kam immer, wenn sie nicht mehr weiter wussten, der Satz, den ich ganz schlimm fand. Das habe ich oft gehört, sogar von meiner Therapeutin. Aber er ist doch gar nicht dein leiblicher Sohn. Das sind so Momente, da weißt du auch nicht mehr weiter, was sollst du da sagen? Ja klar, Väterbegriffe, klar, natürlich sage ich heute eigentlich meistens Patchwork-Papa und nicht mehr Papa, damit die Leute eigentlich gleich verstehen, was da der Hintergrund ist. Aber rein emotional betrachtet ist es für mich überhaupt kein Unterschied, ob ich jetzt der juristische und leibliche Vater bin oder der Vater von Noah. Von meinem Herzen her ist es genau das Gleiche. Juristisch betrachtet ist es was ganz anderes. Ich habe keinerlei Recht, ihn zu sehen. Wenn seine Mutter das verbietet, habe ich keine Chance, auch nur irgendwas zu machen.
Alleiniges, gemeinsames, geteiltes, großes, richtiges, kleines Sorgerecht. Alltagssorgen.
Also zu meinem leiblichen Kind habe ich ein ganz anderes Verhältnis. Also das ist nochmal eine viel tiefere Liebe, sage ich mal. Weil jetzt, wo ich mich von der Mutter von Oskar getrennt habe, besteht schon die Gefahr, dass wir uns aus den Augen verlieren. Ja, dass der Kontakt nachhaltig dann gebrochen ist.
So, dann zünden wir beide jetzt die Katze an. Du hältst es fest, das Streichholz, und wir beide zünden es jetzt an. Ja? Aber nicht erschrecken, nicht loslassen. Und dann musst du es nach oben halten, okay? Also 1, 2, 3.
Am Samstag war es so, dass ich musste dringend zum Friseur. Und ich habe dann gesagt, okay, weil ich jetzt in den nächsten 4 Wochen nicht da bin, wollte halt noch das ja, so lang miterleben, die Kinder, wie sie eben noch da sind, bevor sie dann zum Papa wieder gehen, übers Wochenende. Und habe halt noch gewartet, bis dann letztendlich der Vater kam. Ja, hallo, wie geht's? Und alles klar, kurzes Smalltalk, also Höflichkeit einfach. Also das ist, wie gesagt, der Respekt einfach, den mir gegenüber, aber der bringt mir den Respekt mir gegenüber. Und dann war ich eigentlich schon im Begriff zu gehen und dann kam halt der Kleine noch, Bassi, Bussi, Bussi. Und dann, da war ich dann das erste Mal in einem Konflikt auch, aber das, weil es halt das erste Mal passiert ist, dass es der Vater natürlich im gleichen Raum ist, der es miterlebt, dass der Kleine letztlich einen Bussi einfordert. Wo ich dann erstmal so, das sind halt solche Themen, die entwickeln sich halt so nach von der Zeit her. Und dann sagt halt Isabel auch, nein, das darfst du nicht machen. Allein dem Kind gegenüber darfst du das nicht machen, dass du ihm das dann ausschlägst, nur allein aus den Gedanken heraus. Weil, sag mal, der Vater, dann muss er halt das akzeptieren.
Jeden Sonntag mache ich sein Müsli-Rezept. Ich reibe einen Apfel, zerquetsche eine Banane, mische die Körner unter, Fruchtjoghurt, dann ein Schuss Sahne. Und dann der Knaller. Zimt. Eine Prise Zimt. Vergiss den Zimt nicht, hat er immer gesagt. Gemeinsam Frühstücke mit meinem Stiefvater, die der diktatorischen Kleinfamilienfantasie meiner Mutter entsprungen waren, weil eine richtige Familie zusammen ist. Wir waren aber keine richtige Familie. Wir waren eine alleinerziehende Mutter, ein Kind, das keinen Kontakt zum leiblichen Vater hatte, und er, der Stiefvater. Nein, der Sozialvater. Stief ist die althochdeutsche Vorsilbe für hinterblieben und verwaist und damit der Grund für den negativ belegten Begriff. Nennen wir ihn Sozialvater oder besser vielleicht noch Lebensabschnittsvater. Derjenige, der mich am längsten begleitete, 12 Jahre nämlich, hat immer tapfer um seine Vaterrolle gekämpft, ließ sich von pubertären Verleugnungen nicht abschrecken und hatte dennoch keine Chance. Denn es blieb nichts. Außer Müsli-Pampe, die nach wenigen Minuten braun anläuft, wenn man sie einen Moment zu lang stehen lässt. Undankbare Rolle eigentlich. Lebensabschnittsväter sind wie ein lauwarmes Essen, das die Kinder vorgesetzt bekommen. Und die Kinder sollen gefälligst den Teller leer essen.
Der Entzug von Noah war insgesamt für mich dermaßen katastrophal. Das war das Schlimmste, was ich in meinem Leben je erlebt habe. Und ich wünsche das niemandem, dass er sowas erlebt, dass ihm das Kind weggenommen wird, das Patchwork-Kind weggenommen wird. Es waren gar nicht mal so die Jahrestage, Geburtstage, sondern vor allem die Dinge, die wir gemeinsam erlebt haben. Wenn wir zum Beispiel im Orchester gespielt haben und er saß, der kleine Noah, in der ersten Reihe. Und wenn wir auf die Bühne gelaufen sind mit dem Orchester, hat er noch gerufen, ich dich Liebhaber. Und alle außenrum haben geschmunzelt. Ach, wie süß, der Kleine. Und dann habe ich reihenweise Konzerte gespielt und mir kamen fast die Tränen, weil ich ihn da immer noch in der ersten Reihe sitzen sah.
Also ich habe es bei vielen Freunden und so auch erlebt, die dann gesagt haben, letztendlich haben wir uns wieder getrennt wegen dem Kind oder wegen der Konstellation. Und ich muss auch sagen, wir haben das irgendwie nicht so richtig hingekriegt. Aber dieses Störfeuer mit dem Kind, ich will nicht sagen, dass der Oscar böse war und der daran schuld war, überhaupt nicht. Es war eher, oder wie soll ich sagen, Annabelle und Oscar waren halt sehr eng. Ja. Sind immer noch sehr eng und das ist auch mit einem Punkt, der es uns sehr schwierig gemacht hat. Also alleinerziehende Mütter sind mit Töchtern schon häufig auf so einer auf so einer gleichberechtigten Basis, und mit Söhnen ist es ganz besonders schlimm, weil es ihnen irgendwie bei den Söhnen besonders leid tut, dass der Vater nicht mehr da ist und sie irgendwie Schuldgefühle haben. Und dann Söhne sind halt immer, ich meine, ich kenne selber mit meiner Mutter, Söhne sind immer die Prinzen, ja, ganz oft.
Einer der schlimmsten Erinnerungen, die ich habe, ist, dass er dann an Silvester nach der Trennung, hat er versucht, bei mir anzurufen, beziehungsweise war natürlich die Telefonnummer seiner Mama und sie hat mir auf die Mailbox gesprochen, der Noah möchte gerne mit dir sprechen. Und das war noch die Phase, wo ich noch total entsetzt war, von wie dieses alles abgelaufen ist, und ich habe nicht zurückgerufen. Und da mache ich mir bis heute die allerschlimmsten Vorwürfe, dass mein Sohn mit mir sprechen möchte und ich rufe ihn nicht zurück. Das sind Situationen, in die kommst du als Patchwork-Papa rein, das hättest du dir vorher nie träumen lassen, dass sowas dann passieren kann. Dass du ziehst ein Kind mit groß und plötzlich bist du dafür verantwortlich, dass dieses Kind leidet wie ein Hund. Das ist wirklich schlimm.
Die Aufnahme läuft schon. Also komm, zeig mal dein neues Fahrrad. Ich nehme dich mal auf. Fuß auf den Tritter. Genau so. Und jetzt Abschutz. Und Vollgas. Juhu! mit Vollgas wieder zurück. Klasse. Wirst du mal Erik Zabel oder wirst du mal Jan Ulrich? Hilfe! Oh.
Also der Noah hat ja nächste Woche Geburtstag und wird 12. Jetzt bin ich halt im Spielwarenladen gestanden und hab doof rumgeguckt. Dann bin ich im Bücherladen gestanden und hab doof rumgeguckt und hab ihm jetzt einen Jugendroman gekauft. Der Titel heißt Wir beide, irgendwann. Es geht zwar um ein junges Pärchen, die sind 15 Jahre alt und geht es um die Zeitmaschine und wie sie ihre Zukunft gestalten, aber ich fand den Titel eigentlich natürlich für uns beide auch Wir beide, irgendwann ist natürlich auch meine Hoffnung, dass wir irgendwann wieder ein gemeinsames Leben haben, in welcher Form auch immer. Ja, dieses Buch werde ich ihm jetzt schicken. Ich werde das jetzt heute Nachmittag dann noch eine Widmung reinschreiben. Lieber Noah, ich hoffe, es geht dir gut und so weiter. Aber ich weiß nicht mal, ob seine Mutter dieses Päckchen nicht aus dem Briefkasten rausfischen wird und ob das in den Müll landet. Weil so hat sie es damals mit den Päckchen vom leiblichen Vater auch gemacht. Das habe ich mitbekommen, wie die Sachen dann einfach im Müll gelandet sind vom leiblichen Vater. Und sie hat es mir ja dann später am Telefon auch erzählt, dass auch meine Päckchen dann im Müll gelandet sind.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, richtig fehlen tut er mir nicht. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart. Ich finde es wirklich auch super schön, mit ihm was zu unternehmen. Im Herbst waren wir zum Beispiel im Kletterpark im Allgäu. Das war so irgendwie oben in den Bergen. Und dann haben wir auf einer Hütte, auf einer Almhütte übernachtet. Und dann haben wir irgendwie abends noch Frisbee gespielt in der Dämmerung. Und das war echt total romantisch und total schön. Und in dem Kletterpark war er halt auch total begeistert. Da sind wir irgendwie toll zusammengekommen und das finde ich schon schön, wenn ich das mit ihm habe und es würde mir schon fehlen, wenn ich das überhaupt nicht mehr hätte. Aber jetzt so, dass ich sage, er fehlt mir jetzt im Alltag, dass ich ihn nicht jeden Abend dann sehe zum Abendessen oder morgens, im Gegenteil, also gerade so die Morgenlaune, das war schon echt irgendwie ganz schön nervig, ja.
Und dann kam von der anderen Seite aus plötzlich diese, naja, wie soll man es nennen, wie eine Kriegserklärung, diese totale Ablehnung, ich soll ihm nicht mehr schreiben, das Päckchen hat sie weggeschmissen. Ich habe dann eines Tages Post bekommen. Hiermit zeige ich an, dass ich Frau XY in der Stadt Z Interessenwahrnehmung übernommen habe. Seit einigen Wochen schicken sie Postkarten an den Sohn meiner Mandantin. Meine Mandantin hat Ihnen bereits mitgeteilt, dass Sie dies unterlassen mögen. Hierauf haben Sie jedoch bedauerlicherweise nicht reagiert. Für meine Mandantin ist Ihr Verhalten nicht akzeptabel. Und so weiter. Auf jeden Fall haben Sie mir per Anwalt untersagt, auch nur Postkarten zu schreiben, geschweige denn anzurufen oder vorbeizukommen. Für mich ist es bis heute so, dass ein unkomplizierter Kontakt eigentlich jederzeit möglich wäre mit Telefonieren, Schreiben. Ab und zu würde ich zu Besuch da vorbeifahren. Alles, wenn man das gemeinsam entspannt miteinander bespricht und wenn die Erwachsenen sich auch wie Erwachsene verhalten, dann ist es doch theoretisch überhaupt kein Problem, dass Patchwork-Papa und Patchwork-Sohn ein weiteres entspanntes Verhältnis zueinander haben. Vielleicht nicht mehr so intensiv, wie es mal war, als man noch zusammengelebt hat, aber zumindest muss man die Beziehung ja nicht aufgeben.
Der Tisch ist gedeckt, wir wünschen einander, dass es uns schmeckt. Guten Appetit!
Guten Appetit!
Messer!
Messer! Du fliegst raus! Geh mal auf deinen Platz!
Mama, darf ich aufstehen?
Nein?
Ja, stopp. Dass ich jetzt sagen würde, dass ich dieses Kind liebe, das ist. Das stelle ich mal in den Raum rein. Das kann ich jetzt, glaube ich, noch nicht sagen. Also da müssten noch mehr Ereignisse passieren, also positive.
Los, komm, raus, jetzt komm, hopp, rauf geht's, raus.
Aber ich will, dass wir jetzt vor kurzem, dass er das Fahrradfahren gelernt hat. Und da habe ich ihn halt auch schon immer ermutigt zu sagen, komm, jetzt steig halt mal drauf, nochmal, das kannst du doch. Und er ist ja schon lange Laufrad gefahren. Also mit Gleichgewicht halten ist es ja auch kein Problem, aber es sind halt dann diese koordinativen Fähigkeiten, die er dann halt zulernt, dass er treten muss und so weiter und so fort, dass es natürlich größer ist, dass es irgendwie mit Angst verbunden ist und so. Und da merkt man halt schon, wie er dann so im Stall so die ersten paar Meter selbstständig gefahren ist, also selber angetreten ist, selber gefahren ist, dass man dann schon irgendwie sagt, hey cool, das hat er jetzt irgendwie geschafft, weil ich halt mit eingewirkt habe. Ja, es ist schon ein Glücksgefühl, es ist schon ein tolles Gefühl, aber ob das zu sagen, dass ich das Kind liebe, ich glaube nicht, dass es Liebe ist. Also, dass man da das Wort Liebe verwenden soll, sondern es ist irgendwie, es ist Glück, es ist Freude, es ist das Gefühl zu haben, man hat was geschafft, man hat jemanden schon mal was gezeigt, man hat ein Vertrauen aufgebaut. Also, wenn man sagt, das ist Liebe, dann, ja, dann ist es Liebe.
Ich habe dich nicht zu meiner Hochzeit eingeladen. Habe kapituliert vor dem Patchwork-Irrsinn, vor familiären Begegnungen an einem Tag, der doch ausnahmsweise unkompliziert sein sollte. Zum Altar geführt hat mich niemand und die Rede auf die Braut hat dann halt Mama gehalten, im Hosenanzug. Du hast gefehlt, weil ich einen Tag im Patchwork-Dasein brauchte, ohne inneren Konflikt von irgendwem, ohne Frage nach der Leiblichkeit und was sie bedeutet und ohne das unbestimmte Gefühl, dass wir zwei, du als Stiefvater und ich als Tochter, qua Rollenkomplexität im eigenen Familientheater eigentlich gar keine Chance auf ein echtes Happy End hatten. Aber so zwischendurch, so ganz nebenbei, waren wir manchmal kurz ziemlich glücklich. So als Lebensabschnittsvater und Tochter. Also, danke.
Was ich mir gewünscht hätte, wäre Unterstützung meiner Familie und Freunde. Ich hätte mir gewünscht, dass jemand einfach dort mal anruft und sagt, hey, sag mal, spinnst du eigentlich? Was fällt dir ein? Meine Freunde und meine Familie haben das sehr intensiv mitbekommen. Wir hatten viele Familienbesuche und Treffen. Die haben das sehr intensiv mitbekommen, wie eng Noah und ich waren. Und ich hätte mir da schon sehr gewünscht, dass irgendwann jemand einfach für mich in die Bresche springt und mal sagt, wie kannst du es wagen, die beiden voneinander zu trennen? Wir haben das alle mitbekommen, wie eng Noah und Stefan waren und wie sehr der Noah den Stefan lieb hatte. Ja.
Sing Dudeldei, sing Dudeldei, sing Dudeldudeldei.
Ich ertappe mich immer wieder, dass dann so eine gewisse Freude da ist, so eine Unbekannte, so, hä, warum freue ich mich jetzt eigentlich? Und dann irgendwo, wenn man nach Hause kommt und dann alle auf der Couch sitzen und sind mit dem Ausgucken. Und der Kleine wieder schreit, Bassi, Bassi! Und der Große dann anfängt, oh, heute war der Corbinian da und erzählt mir gleich die Storys und ich bin noch nicht mal richtig reingekommen. Und dann der Dackel noch sein Recht einfordert, weil das ist nämlich erst, die Dackeldame ist nämlich die erste, die man dann begrüßt werden muss. Und dann prasseln natürlich erstmal viele, viele Sachen auf einmal rein, die man dann erstmal so nach und nach verarbeiten muss. Und dann, nee, es ist schon schön, das passt schon, das ist gut.
Da hast einfach eine Familie geschenkt bekommen.
Ja, genau. Ja, genau. Familie geschenkt bekommen. Klingt gut.
Fühlt sich's auch so an?
Ja, es fühlt sich gut an. Ja.
Ja. Jo, hast du geschlafen, ha? Hast du geschlafen?
Ha? Lucy.
Ja, Lucy. Hallo. War ich nicht lang genug weg? Ja, ja. Tja, kein Japsen.
Ja, braves Madel. Braves Madel.
Ein bisschen Papa.
Vom Drama der Lebensabschnittsväter. Feature von Franziska Storz und Kathi Grünhoff. Es sprachen Katrin von Steinburg sowie Sabine Castius und Peter Veit. Technische Realisation Daniela Röder, Winfried Messmer und Markus Huber. Redaktion und Regie Ulrike Ebenbeck. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Bayerischen Rundfunks 2013.
Das war das Radiofeature über Lebensabschnittväter aus dem Jahr 2013. Wenn Sie Lob für uns haben, Kritik oder Fragen, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail, radiofeature@br.de. Und jetzt noch ein Tipp: Im Podcast Eltern ohne Filter sprechen Väter, Mütter, Alleinerziehende, Patchworker, alle möglichen Eltern über ihr Familienleben. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Pertu.
Hey, wir sind Christina und Ruslan. Wir sind zwei der Hosts von Eltern ohne Filter.
Und abgesehen davon auch selbst Eltern, so wie alle bei uns im Team. Und deswegen stellen wir uns, wie alle anderen natürlich auch, die klassischen großen Fragen zum Elternsein.
Ihr wisst schon, wann habe ich eigentlich mal Zeit für mich? Wer bin ich, wenn ich nur ich bin?
Bin ich eigentlich der einzige Vater, dessen Kind eine Stunde braucht, bevor es aus dem Haus geht?
Überhaupt? Kriegen andere das alles wirklich so viel besser gebacken als ich? Oder sitzen auch die manchmal verzweifelt am Küchentisch und denken sich, was zur Hölle?
Für alle Eltern, die mal ganz ehrlich Elterngespräche hören wollen, statt gut gemeinter, aber schlecht umsetzbarer Ratschläge, für die ist unser Podcast genau das Richtige. Weil bei uns sprechen Eltern ehrlich.
Eben ohne Filter.
Genau, Eltern ohne Filter. Und die findet ihr bei uns auch auf unserem Instagram-Kanal.